sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 104. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinen Sportpodcast.de. Wie auch schon in den anderen Folgen zuvor, mache ich das nicht alleine, sondern zusammen mit dem lieben Wolf.
Guten Abend.
Wir haben heute eine sehr ausgeglichene Mischung aus Spielen und aus News, Gerüchten und irgendwie Themen, die gerade so in der USL-Welt umherschwirren. Mit was willst du denn anfangen? Willst du mit News anfangen oder lieber mit einem Spiel? Worauf hast du Lust?
Lass uns News nehmen. Das ist noch ganz frisch und man muss nicht bis zum Ende durchhalten, um dann reinzuhören.
Dann fangen wir mal mit einer News an, die man in Deutschland so wahrscheinlich nicht hören würde. Man stelle sich vor, ein Team spielt in der Liga, aber die Saison läuft nicht so richtig gut. Man ist auf dem letzten Platz in der Tabelle, hat gerade mal 10 Punkte nach 12 Spielen, hat eine Tordifferenz von minus 10 Toren. Und wie gesagt, es läuft nicht. Die Playoffs, gut, die gibt es ja in Deutschland eh nicht, aber auch die sind bis dato erstmal in weiter Ferne. Und doch steigt dieses Team auf in die nächsthöhere Liga. Was ist denn da in diesem Amerika los? Warum kann denn da das schlechteste Team der Liga aufsteigen?
Es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, als man glauben kann, was ich bisher wusste. Recklinghausen SC, um das Team geht es, in der League One, ist aktuell, ja, nicht gut. Aber sie kriegen ihr eigenes Stadion und es scheint so zu sein und so gewesen zu sein, dass es einen Deal mit der USL gab, dass, wenn sie ihr Stadion haben, per Klausel aufsteigen können. Dass sie dann quasi das ligagerechte Stadion haben und dann eben hochgehen können. Und jetzt, wo das Stadion quasi fertig werden soll oder fertig wird rechtzeitig, ja, haben sie quasi die Klausel gezogen und können so in die USL Championship hochkommen. Es ist also quasi, weil ja ProRail noch nicht implementiert worden ist, ein länger geplanter, vorbereiteter Aufstieg aufgrund eben gewisser Infrastrukturgründe, die halt noch nicht vorher gegeben waren. Ähnliches wird auch bei Omaha gerüchtet, dass die also auch einen Deal mit der USL haben, sobald sie quasi das eigene Stadion haben oder ein Stadion gewisser Größe, dass sie automatisch ein Recht haben, in die Championship hochzukommen. Und ja, das wäre so quasi die Faktenlage. Also es wird Lexington sein, Lexington, Kentucky, die ab 2025 in der USL Championship spielen werden. Sportlich gibt es da keine Gründe aktuell zum Aufstieg, aber eben aufgrund der Infrastrukturmöglichkeiten, die dann gegeben sein werden, steigen sie auf und sind dann zweitklassig.
Was sagst du dazu?
Ja, ich würde mir ein bisschen mehr Transparenz wünschen. Also, dass man halt schon irgendwie weiß, welche Mannschaften haben vielleicht irgendwelche Klauseln oder was muss dafür erfüllt werden und wie nicht. Weil es ist halt immer so, es ist eh immer unberechenbar. Manche Teams sterben plötzlich und du weißt vorher gar nicht warum. Bei manchen kündet sich das schon ein bisschen eine Weile an. Manche steigen plötzlich auf. Und auch da geht es natürlich oft ums Geld. Also wenn du dir halt gerade den Kader nicht zwingend leisten kannst, dann gehst du vielleicht lieber in die League One runter, wo du quasi ein geringeres Gehaltsbudget zahlen müsstest. Oder eben kleinere Stadion ausreichendes. Also ich sehe es von zwei Seiten. Ich finde es irgendwie doof und auch irgendwie intransparent. Andererseits wäre es schon sinnig, weil jetzt spielen sie auf irgendeinem College-Stadion, was einfach nicht wirklich interessant genug ist für Zuschauer. Das Neue wird halt dann schon besser sein und auch scheint quasi das bestgehüteste Nicht-Geheimnis zu sein, dass sie aufsteigen werden. Was den Kader angeht, muss man sagen, ja, kann sich schnell ändern. Du brauchst ein paar richtig gute Spieler und plötzlich bist du oben mit dabei oder eben die verlierst und bist ganz unten mit dabei. Sportlich gesehen glaube ich schon, dass sie das Zeug mit dafür haben werden. Und das heißt auch jetzt schon, dass sie jetzt schon ein höheres Gehaltsbudget haben als manche USA Championship Clubs, wie zum Beispiel Monterey. Wir sagen, die Grundidee ist da vom Verein, im Verein her selber. Du kriegst das neue Stadion, Dein Frauenteam wird bald in der Super League starten. Das Männerteam kriegt dann die Infrastruktur mit dem Stadion. Da ist schon eine Grundidee und eine Grundaufbausache dahinter. Ich finde da die Intransparenz ein bisschen komisch. Dass halt plötzlich, ohne vorher das groß zu wissen, gesellschaftlich plötzlich das schlechteste Team mit hochgeht, was irgendwie nicht für Argumente geliefert hat, plötzlich noch besser zu sein.
Ja, das ist leider wahr.
Also ganz einfach, ich hätte wirklich gerne mehr gerantet, bis ich leider gestern oder vorgestern mit Fakten mich weitergebildet habe und dann nicht mehr ranten konnte, weil ich dann irgendwie nachvollziehen durfte.
Gehen wir mal zu, ich weiß nicht, ob ich jetzt bessere Nachrichten sagen will. Gehen wir mal zu einer anderen Nachricht. Am kommenden Samstag startet eine neue Liga im USL-Spektrum und es ist die USL Super League. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Es ist die Frauenliga, die am Samstag wirklich ihren allerersten Anpfiff haben mit den ersten 8 Teams. Und wir können uns jetzt mal anschauen, welche Teams sind mit dabei. Was ist denn dein Team, beziehungsweise von welchem Team findest du denn das Logo am besten? Oder welches Team würdest du vom Namen her zumindest empfehlen? Fangen wir so rum an.
Puh, also wenn ich die Hintergründe von Brooklyn FC und einen gewissen Menschen, mit dem wir ein Interview für den MLS-Podcast geführt haben, nicht kennen würde, würde ich sagen Brooklyn FC, auch weil es da ein paar sehr interessante Spielerinnen gibt. Aber da ich das eben weiß und ich den Namen völlig stinklangweilig finde, ist es ganz klar Tampa Bay Sun. Also die Sonne von Tampa Bay. Die spielen in Tampa, Florida, wie der Name schon vermuten lässt, und haben ein sehr hübsches Logo. Also es ist schwarz, kreisrund. Mit Gelb hat man dann eben den Namen Tampa Bay Sun. Unten hat man dann den Fußballclub. Und in der Mitte ein, ich finde es schwer zu erkennen, so ein bisschen spanisch-andalusisch angehauchtes Sonnensymbol. Gefällt mir sehr gut, sieht gut aus. Und ja, ich habe viel Gutes über sie gehört, was die Kader auch Zusammenstellung angeht, dass da einiges an Qualität drin sein soll. Und als großer Bonus, die Frau deines Lieblings-Schiris ist die Präsidentin. Kleiner Tipp, ihr Mann heißt wie unser Onkel.
Sie ja auch, weil sie heißt ja Christina Anke.
Genau. Also mein tatsächlich aktuell so vom Logo und von der Idee her Lieblingsteam höchstwahrscheinlich Tampa Bay Sun.
Bei Brooklyn FC muss man noch sagen, als wahrscheinlich bekannteste Spielerin der Liga ist Ellie Long dort im Kader. Sie ist ehemalige US-Nationalspielerin und also wer sich in den letzten 10 Jahren mit US-Fußball beschäftigt hat oder mit der US-Frauen-Nationalmannschaft, der kennt sie auf jeden Fall. Hat jetzt, glaube ich, ein paar Jahre nicht gespielt. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass sie da mit dabei ist. Ansonsten gab es ein Team, was mir besonders aufgefallen ist. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal vor kurzem über sie gesprochen, als sie bekannt gegeben wurden. Damals noch mit anderem Logo. Und das Logo, was sie jetzt haben, erinnert mich ein bisschen an beispielsweise Victoria Berlin. Es gibt dort von der Art und Weise her schon gewisse Tendenzen in eine Richtung. Nämlich DC Power FC, ich will das Logo gar nicht kurz beschreiben, seht es euch gerne mal an. Was mir generell bei den Kadern aufgefallen ist, das macht leider die USL-Seite nicht besonders gut. Man kann die Spielerinnen selbst nicht anklicken, um sich nochmal anzusehen, welche Vita haben die Spielerinnen. Da sind mit Sicherheit in den verschiedenen Teams durchaus die ein oder anderen Spielerinnen dabei, die man zum Beispiel schon mal in der NWSL gesehen hatte. Aber so auf die Masse gesehen fällt es halt nicht so sehr auf. Und was vor allem aufgefallen ist, generell für alle Kader, es war keine deutsche Spielerin dabei.
Stichwort auffallen. Die meisten Owner von den Women's Teams, wenn die nicht quasi die Frauenmannschaft des Männerteams sind, ist, dass viele der Owner irgendwie im Real Estate-Bereich unterwegs sind. Und bei DC Power, um beim Team zu bleiben, wie der Name vielleicht vermuten lässt, da steckt das MLS-Team auch mit drin. Also zumindest ein Teil-Owner des DC United Clubs ist einer der Owner vom DC Power Team, genau wie einer der Teil-Owner von Loudon aus der USL, die ja früher vor dem Verkauf auch zu DC gehört haben. Das heißt, interessanter vielleicht Mini-Interessenskonflikt langfristig, was die MLS und Frauen angeht. DC Power mit DC United und Loudon Bezug, was die Besitzer oder Teilbesitzer angeht.
Ansonsten haben wir doch in der Liga ein Team, das habt ihr vielleicht in dieser Folge schon mal gehört, Lexington SC. Das Logo, ihr kennt es. Also auch da gibt es natürlich große Übereinstimmungen.
Auch noch mit dabei Spokane Saphir FC. Die sind das Frauenteam von den Jungs aus Spokane in der League One. Haben auch ein relativ vom Designart her ähnliches Logo. Anstatt quasi den Flussbächen, die von oben nach unten fallen, haben sie ein großes Z im Stil dieser Flüsse, die da quasi lang gehen. Und ja, sind wie bei Lexington eben die Frauenabteilung des USL League One Teams. Finde ich auch interessant und freue mich auch drauf, weil die sind ein bisschen das einzige Team an der Westküste stand jetzt.
Ja, das ist ja die Absurdität, die da dann noch kommen wird. Ansonsten gibt es auch Fort Lauderdale United FC. Ich überlege gerade, ob du die gerade schon mal angesprochen hattest.
Nope.
Die vor allem mit ihren Buchstaben aus dem Namen des Teams im Logo gearbeitet haben. Sieht ganz cool aus, aber ist jetzt auch nicht was wahnsinnig Besonderes.
Finde ich irgendwie auch ganz cool, auch ein Team aus Fort Lauderdale zu haben. Da gab es ja auch viele berühmte Männerteams, die es schon lange nicht mehr gibt. Wie die Fort Lauderdale Strikers zum Beispiel. Und finde ich schön. Also mal kein zwingend Miami-Team, sondern ein Vorort von Miami-Team. Finde ich cool. Und Florida ist, glaube ich, immer ganz gut dabei und bietet sich ja das Derby an. Also Tampa Bay Sun gegen Fort Lauderdale, Miami gegen Florida oder Miami gegen Tampa. Schon mal ein Derby im ersten Jahr. Ist ja auch nicht schlecht.
Und dieses Derby dürfte man wahrscheinlich recht oft erleben, weil sie ja aufgrund dessen, dass es nur 8 Teams am Anfang sind, mehrfach aufeinandertreffen werden. Ansonsten gibt es noch Dallas Trinity FC, also eben ein Team aus Dallas ist auch noch mit dabei. Bin ich durchaus gespannt, wie die sich schlagen und ich glaube, die haben auch eines der ersten Spiele, wenn ich mich jetzt nicht mehr völlig irre. Naja, nicht ganz. Die spielen am Sonntagabend gegen Tampa Bay.
Sie haben auch ein eher klassisches Logo, so ein rundes Kreislogo. Es ist sehr, sehr dunkelrot. Der Rest ist in Gold gehalten. Also oben steht Dallas, unten Trinity und in der Mitte hat man das typisch für Dallas, das Pferd, also den Mustang. Und vielleicht für die Sportfans, sie spielen in einem sehr berühmten Stadion, nämlich den Cotton Bowl. Wer also da schon mal Football oder ähnliches gesehen hat, dem wird das Stadion durchaus bekannt sein. Und da werden die Mädels und Trainerinnen und alle anderen von Dallas Trinity spielen.
Ansonsten haben wir noch ein Team, nämlich Carolina Accent FC, die ein recht buntes Logo haben und in der Mitte des Logos sieht man einen ganz klassischen Fußball mit diesen dunklen Flächen und der zieht ja 4 Linien in verschiedenen Farben, nee, 3 Linien sind es, in verschiedenen Farben hinter sich her. Das erinnert mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen an das ehemalige MLS-Logo aus den 90ern, Anfang der 2000er.
Man kann sagen, die Streifen ziehen sich den Bergen da entlang und hinter den Bergen hat man dann die Sonnenaufgänge. Hinter Carolina Ascent steckt zum einen der Besitzer des Teams von Charlotte Independence und vor kurzem hat eine reine Frauenorganisation auch noch Anteile drin erkauft. Aber quasi mit der große Name ist quasi der eher kontroverse Owner von Charlotte Independence. Also man kann sagen, von den möglichen League One Teams haben mehrere Frauenmannschaften jetzt in der ersten Liga dabei. Und auch in der nächsten Jahr kommen noch weitere dazu, die auch schon Männerteam-Beteiligung haben. Also eine bunte Mischung aus quasi existierenden Teams, die schon eigentlich Männerteams waren bisher und eben komplett nur für die Frauen gegründeten Neugründungen, wie eben zum Beispiel Tampa Bay Sun oder eben Fort Lauderdale United, Dallas Power und so weiter.
Ab der nächsten Saison sind dann weitere Teams mit dabei. Man muss ja so schnell wie möglich wachsen, damit auch so eine gewisse Konkurrenz überhaupt erstmal da ist. Namentlich bekannt ist schon Sporting Jacks aus Surprise Jacksonville, Florida, sodass wir dann da schon mal 3 Teams aus Florida haben. Außerdem ein Team aus Indianapolis, aus Chattanooga, aus Madison, aus Oakland, Palm Beach, Phoenix und Tucson. Es gibt eine Besonderheit an der Liga und das ist ihr Spielplan. Wie ihr jetzt mitbekommen habt, sie starten im August und aktuell ist der Spielplan bis Dezember bekannt. Sie werden also wirklich bis in den Dezember reinspielen, dann gibt es so eine Art kleine Winterpause und dann gibt es nochmal eine Frühlingssaison, die jetzt natürlich noch nicht terminiert ist. Ihr kennt es ja aus der Bundesliga, das wird dann im späteren Verlauf erst der Fall sein. Und damit unterscheiden sie sich von vielen, also von allen anderen Profifußballligen in den USA sowieso, aber auch von vielen anderen Ligen. Allerdings muss man trotzdem erstmal sehen, wie sich das etablieren wird. Für die Teams aus Florida zum Beispiel dürfte das Wetter jetzt höchstwahrscheinlich nicht so das Problem sein. Aber wenn man dann irgendwann Teams beispielsweise aus dem Norden mit dabei hat, für die ist es schon entscheidend, ob deine Saison spätestens Anfang November endet oder ob sie bis in den Dezember reingeht und du dann da teilweise bei minus 40 Grad spielen müsstest. Oder ob sie dann in eine Halle gehen und wie sie sowieso auch mit der Konkurrenz von anderen Sportligen, die zu dieser Zeit stattfinden, beispielsweise die NFL ist zu dieser Zeit in der durchaus interessanten Phase, wie sie damit zurechtkommen. Ihr Vorteil ist dagegen, für diejenigen, die nur Fußball sehen wollen, die sich für die anderen Sportarten vielleicht nicht so interessieren, da bieten sie dann natürlich einen Zeitraum an, wo die anderen Ligen eben nicht dabei sind.
Und wer sich für den Spielplan interessiert, jedes Team spielt viermal gegen jedes andere Team. Das heißt, man hat am Ende 28 Spiele im Verlauf der Spring- und der Fall-Season zu spielen. Also ne, 7 Gegner, vier Spiele, macht 28. Und die besten 4 kommen dann in die Playoffs.
Wir hatten ja in einer der vorherigen Folgen, als wir uns darüber unterhalten hatten, auch schon mal darüber diskutiert. Ich sehe die Super League ja ein bisschen kritisch, einfach weil sie eben auch versucht oder den Status Liga 1 erhalten haben, also gleich auf mit der NWSL. Und ich nicht sehe, dass das dem Frauenfußball hilft, wenn man 2 Ligen hat, die als erste Liga eingeordnet sind. Das ist irgendwie absurd. Und zum anderen, ich bis dato nicht die Menge an Spielerinnen sehe, die diese Qualität aufbringen können, dass man sagen könnte, die sind wirklich erste Liga Profifußball. Weil einfach der Gap zwischen dem, dass man in einer ersten Liga spielt und dass man aus einem College-Team kommt, der ist halt gigantisch, was wirklich die Qualität angeht. Das sehe ich noch sehr kritisch und bin aber gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Allerdings geht jetzt gerade noch ein anderes Gerücht umher. Hast du es mitbekommen?
Ja, ich wollte nur kurz noch sagen, wo man die Spiele gucken kann, wenn nichts dagegen ist. Denn in den USA gibt es nur eine einzige Seite, die quasi die Haupt-TV-Rechte haben, und zwar Peacock. Ein Streaming-Dienst, den man da sehr gut kennt. Für uns in Europa haben wir das Glück, wie bei den Männerligen der USL Championship oder der League One, die Spiele der Super League, also der ersten Damenliga, werden auf dem YouTube-Account live gestreamt. Das heißt, wer vielleicht da mal einen Blick reinwerfen will dieses Wochenende, kann wie bei den Männerspielen einfach auf YouTube gucken. Und das ist ein kleiner Tipp. Also wer sich fragt, brauchen wir irgendwie hier auch Abo-Dienste wie noch ein DAZN-Abo, Sky, Hulu, Netflix oder Pornhub? Nein, ihr könnt ganz bequem auf YouTube gucken. Und das kostenlos. Vielleicht gar nicht mal so schlecht in Zeiten, wo man irgendwie 5 verschiedene Streaming-Anbieter braucht, nur um irgendwie Europa League, Champions League, Conference und sonst was zu gucken.
Gut, das wäre irgendwie auch ein bisschen absurd, wenn die USL da eine eigene Frauenliga hat und sie nicht entsprechend ähnlich promotet wie die Championship zum Beispiel. Das Gerücht, was ich angesprochen hatte, hat was mit der MLS zu tun, weil es jetzt aktuell heißt, dass nach der Frauen-WM, die 2027 stattfinden wird, dass danach eine eigene Frauenliga der MLS eventuell an den Start gehen soll. Man hat wohl auch schon 3 Teams, die durchaus Interesse bekundet haben. Der New York City FC, die New York Red Bulls und Columbus Crew. Und ja, man will erstmal mit einigen Teams an den Start gehen und dann weiter ausbauen. Wie gesagt, das ist bis dato nur ein Gerücht, zieht sich aber schon ein bisschen umher und man scheint da schon eventuell an konkreteren Dingen zu sein. Auch das finde ich natürlich wahnsinnig schwierig. Schon zum einen unter dem Aspekt, dass viele der MLS-Teams ja Kooperationen mit Teams aus der NWSL haben. Das heißt, die MLS hätte versucht, die NWSL aufzukaufen. Die hat sich dagegen gewehrt. Und ja, dann spielt man halt das alte Spiel, man gründet eine eigene Liga. Die New York Red Bulls beispielsweise haben ja eine Kooperation mit Gotham FC, die ja auch in deren Stadion spielen, also in der Red Bull Arena. Und ja, auch da finde ich das dann irgendwie merkwürdig, wenn sie dann ihr eigenes Frauenteam gründen und dann halt in ihrer eigenen Liga da spielen. Interessant wird dann noch die Frage, wollen auch sie den Status als erste Liga haben? Weil dann hätte man drei Ligen, die versuchen, das zu erreichen. Oder aber wollen sie lieber in einen Ligatyp sozusagen investieren, der bis dato gar nicht bedient wird? Also beispielsweise, dass man versucht, die Lücke zu schließen zwischen denjenigen, die gerade vom College kommen oder im College noch spielen und denjenigen, die in der ersten Profiliga spielen. Weil eben da bis dato gibt es gerade einfach nichts, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise relevant wäre. Das wäre vielleicht noch eher etwas, wo man was Positiveres abgewinnen könnte. Was sagst du denn dazu?
Also es würde mich wundern, oder andersrum, es wundert mich nicht, dass die MLS das macht. Also sie ist ja quasi so, wenn du es nicht haben kannst, mach es entweder kaputt oder gründe dein eigenes Teil davon. Sieht man bei Teams, sieht man bei Jugendligen, sieht man eben auch wahrscheinlich im Frauenbereich. Und ja, ich denke auch da passt es halt. Wenn du die NWSL vielleicht nicht besiegen kannst, dann machst du dein eigenes Ding draus. Packst noch reichere Owner rein oder machst noch bessere TV-Rechte und so weiter. Und ich kann mir aufgrund dessen nicht vorstellen, dass sie freiwillig zweitklassig sein wollen. Also ich wage zu behaupten, auch wenn es bei Gerüchten immer schwierig ist, dass sie auch auf den Erstligastatus gehen wollen. Also wenn, richtig, nach dem Motto, hey, wir sind die Nummer 1, wie sie es auch beim Männerfußball versuchen, nur uns und nichts andere. Und dass sie auch dann da versuchen werden zu zeigen, hey, USL finden wir eh irgendwie doof, also wollen wir gegen die auch sein und die NWSL war so fies zu uns, wollte nicht aufgekauft werden. Also es würde mich sehr wundern, wenn ihr MLS sagt, wisst ihr was? Unsere potenzielle Frauenliga ist nur zweitklassig und wir wollen eine Lücke schließen, um den US-Frauenfußball zu stärken. Das passt nicht so wirklich zur Corporate Identity.
Ja, es ist ehrlich gesagt nur so ein bisschen meine Hoffnung, dass sie so vernünftig sind, weil man muss dann schon mal betrachten, die Konkurrenz ist schon ziemlich stark, die sie dann da haben, vor allem mit der NWSL. Und wenn du zwei oder mindestens einen Konkurrenten hast, der am Markt schon längst etabliert ist, und das ist die NWSL, und dich dann als dritten Konkurrenten da noch reinsetzen willst, dann könnte das markttechnisch einfach schon wieder sehr schwierig werden. Zumal gerade in den wichtigen Gebieten gibt es halt schon Teams der NWSL, die da halt etabliert sind, die halt ihre Fanszenen haben und die irgendwie auch ihren, die irgendwie das gefunden haben, wo was so ihr Alleinstellungsmerkmal jeweils ist. Das ist das, was den MLS-Frauenteams dann irgendwie fehlen würde. Und was ich so bis dato in der MLS-Fanszene gelesen habe, war, dass auch die nicht so richtig begeistert davon sind, wenn man jetzt versuchen würde, die NWSL damit anzugreifen, weil ich auch schon den Eindruck habe, dass die meisten Fans, MLS-Fans, durchaus auch große Sympathien mit der NWSL haben, da auch durchaus stolz sind, wie sich die Liga in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Und auch sie oder viele der Fans durchaus eben auch schon ihr NWSL-Team haben, das supporten und von dem dann auch gar nicht weggehen wollen. Und in meinem Fall wäre es tatsächlich auch genau der gleiche Fall. Ich habe ein NWSL-Team, was ich supporte, und ich habe ein MLS-Team, was ich supporte. Aber wenn die MLS jetzt sagt, ja, wir machen eine eigene Frauenliga, würde ich nicht das Frauenteam mit supporten, sondern ich bleibe bei dem Team, wo ich ja schon längst mit dabei bin. Und die Märkte, die sie, wie gesagt, abgreifen wollen, sind ja oftmals schon durch die NWSL-Teams vergeben. Müsste man schauen. Die einzigen Chancen, die sie haben, wäre, Teams an Märkten zu etablieren, wo es bis dato keine Frauenteams gibt. Wird dann aber auch schwieriger, gerade beispielsweise im Großraum New York. Da gäbe es ja dann schon 3 Teams zu dem Zeitpunkt.
Ich möchte dir eine Logikfrage stellen.
Ja?
Also für die es bis heute noch nicht mitbekommen haben, dein MLS-Team sind ja die Red Bulls.
Ja.
Wie wäre denn der Frauenname vom Team? Weil Bulls können es ja nicht sein, das sind ja die Männer. Wären es dann New York Red Cows? Lady Bulls? Lady Cows?
Nee, das, also ich glaube schon, dass man dann bei dem Namen schon irgendwie auch bleibt. Und also ich glaube nicht, dass man die weibliche Tierart dann da nutzen würde. Das. Damit machst du dir mit deinem MLS-Team Männer, würdest du Brief und Siegel aufgeben, dass auch die immer wieder als Chaos bezeichnet werden, was ja durchaus auch schon passiert. Wenn sie das machen würden, wäre das strategisch in meinen Augen super unclever. Du musst dann schon irgendwie bei dem Namen bleiben.
Obwohl es tiertechnisch nicht ganz korrekt wäre.
Ich glaube, da geht es ja weniger auch um das Tier, das ist ja eher die zu kaufende Marke mit dahinter.
Schon klar, ich fand es sogar interessant. So, was macht man mit dem Namen? Weil wäre ja biologisch nicht ganz korrekt.
Ja, aber bei den anderen MLS-Teams beispielsweise, da hättest du die Möglichkeit ja auch gar, oder hättest du die Frage als solches ja auch gar nicht. Von daher denke ich, würden sie es auch nicht machen. Ist ja eine Abwandlung deiner eigenen Marke.
Ich wollte ja auch nur eine kleine Sinnkrise stürzen, mehr nicht.
Die Sinnkrise kam schon, als ich diesen Quatsch da von der MLS gelesen habe. Damit wir uns von dieser kleinen Sinnkrise kurz erholen können, machen wir eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir beschäftigen uns jetzt mal mit den Spielen. Aber bevor wir das machen, gehen wir mal kurz zu einem Spieler. Denn dieser Spieler hat seinen Club gewechselt. Und dabei hat er sich einen Club ausgesucht, den man kennt. Über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, logischerweise. Und der auch gar nicht so schlecht ist. Und der Spieler selbst ist auch gar nicht so schlecht. Nämlich Philipp Goodrun. Wo ist er denn hin? Und was war denn da alles los?
Ja, also es gibt mehrere Kontextebenen, kann man dazu sagen. Also Philipp Goodrun ist gestern, also für uns am Mittwoch deutscher Zeit, paar Stunden vor dem Ligaspiel gegen New Mexico zu Louisville gewechselt. Und einer der Hintergründe, abseits dessen, dass er einer der besten Spieler ist, ist, dass er eine Klausel im Vertrag hatte, dass Tulsa nur eine gewisse Anzahl an Transferangeboten ablehnen kann, bevor es quasi eine Klausel gibt, dass er ausgekauft werden kann. Und diese Klausel hat Louisville gezogen, um Goodrun eben von Tulsa loszueisen. Und hab noch ein paar kleinere Funfacts dazu, aber das wäre so die Hauptbasis. Tulsa verliert Goodrun an Louisville, kriegt aber gerüchterweise eine sechsstellige Summe dafür.
Was sind die anderen Funfacts?
Also zum einen hieß es, also so behind the scenes, dass er auch ein bisschen Locker-Room-Probleme verursacht. Auch mit anderen Spielern, die quasi aus seiner Position spielen zur Zeit. Und man muss halt auch dazu sagen, dass es halt auch irgendwie sportlich, finde ich, für Tulsa durchaus Sinn macht. Weil er ist ein guter Kerl, er hat letztes Jahr auch sehr gut geliefert, aber dieses Jahr, auch wenn er da im Prinzip jedes zweite Spiel irgendeine Torvorlage macht, ist er auch sehr viel mit ja am Boden liegen aufgefallen, sich Karten sammeln aufgefallen, war jetzt irgendwie nicht zwingend der Torjäger, der den krassen Vertrag rechtfertigt, den er hat. Und deswegen war ich auch nicht so wirklich traurig, als ich diese Nachricht gesehen habe, weil ich gedacht habe, es eigentlich macht für alle Seiten Sinn. Er ist ein wirklich guter Spieler und war ja auch 2022 der zweitbeste Torschütze der Liga. Und gehörte eigentlich auch zu den Top-Stürmern immer noch. Das heißt, für ihn macht Sinn, zu einem Club zu gehen, der auch wirklich mit ihm umgehen kann, der auch wirklich gut ist und die ihn auch durchaus brauchen könnten. Für Louisville macht Sinn, aber noch einen zweiten guten Stürmer zu haben, der neben Wilson Harris auch liefern kann, der die Konkurrenzsituation erhöht. Und mit Talenten kann Louisville eh immer umgehen. Für Tulsa macht Sinn, sie sparen eine Menge Gehalt ein, sie kriegen eine nette Ablöse von Louisville und können die auch schon reinvestieren, was sie auch heute schon gemacht haben. Das heißt, eigentlich, wenn man die Fans ausklammert, die ein bisschen pisst darauf sind, macht so für alle daran beteiligte Seiten ziemlich Sinn. Also für Goodrun selbst, für Louisville und für Tulsa.
Dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns doch heute mal die Spiele von beiden Teams an. Und schau mal, wer sich wie geschlagen hat. Fangen wir aber mit Louisville an. Louisville hat zu Hause gespielt und empfing Sacramento. Klar ist, dass Goodrem in dieser Partie nicht spielen würde. Der Wechsel war ja noch, war der zu dem Zeitpunkt schon? Ich überlege, nee, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber mal schauen, wie sich die anderen Spieler so geschlagen haben. Was würdest du gesamt einschätzend so im Nachhinein jetzt über diese Partie sagen? Wie fandst du sie? Ohne zu viel zu verraten.
Man hat das bekommen, was man wollte. Also, wir hatten eines der besten Teams aus dem Osten gegen eines der besten Teams aus dem Westen. Beide sind für Offensivfußball durchaus bekannt oder können ihn offensiv auch liefern. Und ja, ich bin von vielen Toren ausgegangen und von spannenden Szenen. Und das hat man bekommen.
Fangen wir mal mit der Partie an. Bereits nach 8 Minuten fällt das erste Tor. In dem Fall ist es für Louisville. Und das Tor ist recht einfach gemacht. Es sind einfach 3 Pässe, die über den Platz gehen. Und am Ende hat Morris den Ball. Der legt ihn, der gibt ihn einfach nur noch an Harris weiter. Und Harris muss nur ganz kurz einen Verteidiger austänzeln. Wirklich viel Gegenwehr leistet der Verteidiger dabei nicht. Und kann dann den Ball flach unten links ins Tor schieben, sodass die Gastgeber führen. Das war von Sacramento, ehrlich gesagt, nicht wirklich gut verteidigt. Aber ja, war jetzt natürlich auch kein Traumtor.
Ich würde eher sagen, ein Stürmer macht das, wofür ein Stürmer da ist. Genau. Und es gab so ein paar Szenen auf beiden Seiten, aber ich habe mir erst tatsächlich was zum Beginn der zweiten Halbzeit wieder aufgeschrieben. Der Rest waren halt so Schüsse auf den Keeper, die entweder easy zu halten waren oder ganz übers Tor gegangen sind. Die Frage war natürlich, wer kommt heißer aus der Pause? Und Louisville beantwortete das nach genau 1 Minute. Eine schöne Kontersituation von Louisville. Am Ende ist es Serrano, der rechts im Strafraum steht, den Ball in die Mitte querlegt, also Richtung Elfmeterpunkt. Taylor Davila, seines Zeichens Mittelfeldspieler, kommt angelaufen und hämmert den Ball aus kurzer Entfernung ins Tor rein. Also auch hier die klassische Situation, Querpass im Strafraum eingeschoben. Sah durchaus nett aus, alle haben sich gefreut und Louisville, ja, fühlte sich schon mal sehr sicher, weil 2-0, Gegenschlag gegen den Gegner kurz nach der Pause. Was soll schon schiefgehen?
Tja, was soll schon schiefgehen? Es ist die 52. Minute, wo die nächste Szene ist, die sehr relevant ist. Und in dem Fall fand ich tatsächlich Louisville durchaus interessant, mit beeindruckender Passivität. Es ist eine Ecke. Der Ball dümpelt danach noch so ein bisschen irgendwie im Strafraum umher. 3 Sacramento-Spieler passen den Ball innerhalb des Strafraums vor sich hin. Wie gesagt, das ist reine Dümpelei. Nicht wirklich was groß, schnelles, aktives. Das plätschert alles ein bisschen quasi vor sich hin. Und letztendlich machen die Verteidiger von Louisville gar nichts. Sie stehen da, aber sie greifen auch nicht ein, lassen die Dreiler mit dem Bällchen ein wenig umherspielen. Und letztendlich ist es Nick Ross, der dann den Ball vor die Füße bekommt und die wenigen Meter da bis zum Tor, also ich stehe halt dabei halt wirklich schon sehr nah vor dem Tor, die braucht er gar nicht groß nutzen, er braucht den Ball nur ein bisschen einschieben und dann ist er schon im Tor, sodass es nur noch 2-1 steht.
Kurz darauf gab es eine Szene, die man, ich würde sagen, als Instinktstürmer genauso erhofft und auch durchführt. Nämlich in Minute 55 kriegt Kieran Phillips unweit des rechten Pfostens einen Ball zugespitzelt, der quasi durch die Reihen perfekt auf ihn gepasst worden ist. Und er musste jetzt nicht mehr viel machen, außer dem Ball eine kleine andere Flugbahn zu verpassen. Er berührt den Ball nochmal leicht und haut ihn damit unten links ein. Und ja, das war schon der 2-2 Ausgleichstreffer und auch da nichts Krasses, aber eben ein Stürmer steht da, wo er stehen muss und reagiert genau rechtzeitig.
Ja, und bei Louisville ist irgendwie in den Minuten was Merkwürdiges passiert, also so quasi ab der 52. Minute lief es ja schon nicht gut. Sie haben sich innerhalb von wenigen Minuten 2 Tore gefangen und es wird noch schlimmer. Sie fangen sich nämlich noch ein drittes Tor. In der 59. Minute, also nur 7 Minuten nach dem Anschlusstreffer, ist es wieder Sacramento, die nun in Führung gehen. Und in dem Fall ist es ein langer Heberball, der da quer über den Platz fliegt und bis zur Strafraumgrenze. Und dort ist es letztendlich Gerd, der den Ball bekommt und der einfach ihn ganz easy zu Ross passen kann. Es ist ein bisschen eine Kopie von dem Tor davor, fand ich. Also zumindest das, was danach dann passiert. Weil er steht vor dem Verteidiger. Der Verteidiger macht nicht so wirklich viel. Und den Ball dann einzusetzen ist easy. Heißt, es steht dann in der 59. Minute 2:3. Nach, wie gesagt, zwei Toren, die sich recht ähnlich waren. Zumindest in der Ausführung dann.
7 Minuten Zeit, 3 Tore für Sacramento. Das war mal eine Horrorzeit für Louisville. Aber Louisville wäre nicht Louisville, wenn sie nicht doch noch einen Weg finden würden zu treffen. Und hier muss ich sagen, hat mir auch wieder die Abwehr nicht gefallen. Denn in Minute 65 läuft Wilson Harris relativ problemlos mittig auf den Strafraum zu. 3 Verteidiger kommen mitgelaufen, rennen an ihm vorbei in den Strafraum rein. Und drehen sich halt erst dann um zu ihm, als er den Schuss schon abgegeben hat. Und der geht mit ordentlich Wumms mittig unter die Latte rein. War damit der 3-3-Ausgleichstreffer. Und die Abwehr wirkte echt fehlplatziert. Also keiner hat wirklich ihn gedeckt. Keiner hat irgendwie versucht, ihn vom Ball zu hindern. Alle 3 liefen quasi an ihm vorbei. Und waren erst dann wirklich aufmerksam quasi auf ihn gerichtet, als der Ball schon weg war. Das sah nicht so gut aus.
Stand es also 3-3, aber es war nicht das Endergebnis. In der 94. Minute fällt noch ein Tor. Und das Tor haben wir recht ähnlich auch schon mal betrachtet in diesem Spiel, aber auf der anderen Seite. Und jetzt sind es 2 Sacramento-Verteidiger, 3 sogar, die im Strafraum stehen und zusehen, wie die Louisville-Spieler den Ball haben und auch so vor sich hin passen können. Und letztendlich ist es wieder Harris, der den Ball vor die Füße nochmal bekommt und sieht, ja, das, ich habe jetzt hier gerade durchaus Platz. Den Ball kann ich hier ganz leicht ins Tor machen. Das macht er, freut sich und kurz darauf Schluss. Das heißt, Louisville kommt mit einem blauen Auge davon aus ihren trägen 10 Minuten und gewinnt die Partie mit 4:3. Was würdest du sagen, wer hat dich in dieser Partie mehr enttäuscht oder mehr positiv überrascht?
Also obwohl Sacramento über die 90 Minuten kein schlechtes Team war, hat man bei Louisville schon die größere Bissigkeit gesehen, wie ich finde. Denn die meisten Schüsse auf das Tor von Louisville waren halt in den 7 Minuten, wo sie getroffen haben. Der Rest war jetzt meistens irgendwie so ein Schuss auf den Keeper, wo der Keeper etwas sich auf den nach vorne fallen lassen konnte. Während Louisville dann Schüsse aufs Tor hatte, wo Vitiello richtig gute Paraden zeigen musste. Also Beispiel in Minute 84 lenkt Vitiello, der Keeper von Sacramento, nochmal einen Schuss ab, der entgegen seiner Laufrichtung auf das Tor genagelt worden ist, den er gerade so nochmal die Leiter titschen kann. Also so von der Qualität der Torchancen und von der Fülle her würde ich sagen, in normalen Gegnern hätten diese 7 Minuten locker zum Sieg gereicht. Gegen Louisville am Ende hat man vielleicht zu früh sein Pulver verfeuert. Weil ja immer noch 30 Minuten zu spielen waren und Louisville natürlich eng wütend gewesen ist und sich jetzt nicht zu Hause plötzlich verlieren wollte.
Allerdings muss man auch sagen, die Verteidigung von Louisville sah zumindest in diesen 10 Minuten echt gar nicht so gut aus und das darf ihnen nicht häufiger passieren. Aber sie hatten ja jetzt zuletzt immer wieder mal solche Spiele, wo sie mich nicht so hundertprozentig überzeugt hatten, weil genau solche Situationen da immer wieder mal waren. Also für die Playoffs sollten sie da dringend nochmal einen Blick in die Verteidigung werfen, ob man da nicht eventuell nochmal umstellen kann. Oder, keine Ahnung, vielleicht brauchen die Jungs zwischenzeitlich immer mal einen Wecker oder sowas. Springen wir mal ein bisschen weiter. Tulsa, das andere Team, über das wir sprechen wollten, musste auswärts ran, nämlich bei New Mexico United. Und auch das wurde eine durchaus interessante Partie. Was hättest du vorher erwartet?
Puh, schwierig. Also, New Mexico war bis vor 2 Wochen zu Hause unbesiegt, spielte zu Hause sehr, sehr gut, gewann eigentlich so ziemlich alles, was zu gewinnen war und hatte das Problem, wenn sie mal richtig schlecht gespielt haben, hatten sie das Glück, dass ihre Verfolger auch schlecht gespielt haben und so das kaschiert worden ist. Und jetzt, nachdem sie zwei Pleiten in Folge hatten, zu Hause gegen Vegas und auswärts gegen Louisville, oder nee, zu Hause gegen Louisville, war so für viele die Frage, können sie jetzt zu Hause wieder in ihre alte Form anknüpfen? Oder war es das? Tulsa auf der anderen Seite ist auswärts nicht gerade stark. Also viele Unentschieden, viele knappe Ergebnisse, nicht wirklich viel zu zeigen. Ich bin ehrlich, ich habe auf einen Sieg von New Mexico getippt. Hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn es in Unentschieden ausgeht, weil eben mich New Mexico trotz ihrer gefühlten 8 Monate auf Platz 1 noch nicht restlos für mehr als 3-4 Spiele am Stück überzeugt haben.
Dann gehen wir mal in die Partie und schauen mal, ob das so eingetreten ist oder nicht. 3. Minute. Auch da, sehr früh in der Partie, fällt das erste Tor. Und in dem Fall ist es, ja, ich glaube, das ist so das ganz klassische Ding. Da sind alle noch nicht so richtig auf dem Platz. Und man, naja, erwartet, was kommt. Rice ist derjenige von New Mexico United, der einfach mal Mut zeigt nach 3 Minuten, weil er irgendwie tatsächlich merkt, die Gegner, in dem Fall Tulsa, sind irgendwie, wie gesagt, noch nicht richtig da. Die greifen noch nicht so wirklich an. Er hat da sehr viel Platz. Und er entscheidet sich dazu, einfach mal von außen auf den Strafraum oder zum Strafraum abzuziehen Richtung Tor. Vielleicht geht er ja rein, vielleicht auch nicht. Ist mal ein guter Moment, um den Torhüter zumindest zu erschrecken. Der Ball ging ins Tor.
Ich fand es echt schön gemacht von Jacobo Reyes, der da schön abzieht und genau unten links reintrifft. Und ja, also sah gut aus und war wirklich, haben auch alle ein bisschen gepennt. Es gab eine Szene in der 15. Minute, die mir gefallen hat, die mich auch zugleich wieder ein bisschen wahnsinnig macht. Und zwar komme ich später auch nochmal dazu. Ich sag's nur nochmal. Warum verteidigt man Pfosten nicht? Und in der Szene war es die klassische Kopfballsituation. Es gibt einen Freistoß, der in den Strafraum geht. Alex Suahi, seines Zeichens Verteidiger, ist gut mit dem Kopf, springt also hoch und buxiert den Ball, ja, unten links rein. Ich bin ehrlich, schön gemacht, aber echt schlecht verteidigt. Und das tat mir ein bisschen leid für die Jungs aus New Mexico. Also im Sinne von für die Fans, die Mannschaft muss draus lernen.
New Mexico hatte in der 22. Minute die Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen, weil sie einen Elfmeter bekam. Der resultierte aus einem Festhalten im Strafraum und war eine sehr gute Möglichkeit, jetzt, wie gesagt, in Führung wieder zu gehen. Allerdings wurde auch das klassische Spiel gespielt in dem Fall, nämlich ich tänze den Torhüter aus, während ich meinen Elfmeter antrete. Und was dann aber manchmal passiert ist, dass man sich zu sehr auf seinen Tanz konzentriert und nicht auf seinen Schuss, beziehungsweise nicht auf den Elfmeter. Und genau auch das ist hier der Fall. Da wird kurz bevor man schießt nochmal hochgesprungen und versucht, einer dieser wirklich lächerlichen Elfmeter-Tricks zu versuchen. Hat halt nicht funktioniert, weil dieser Elfmeter ist gehalten worden. Was am Ende dann irgendwie ziemlich bitter ist, wenn man so eine gute Möglichkeit bekommt und dann da solche Faxen macht, sodass der Ball easy gestoppt werden kann, weil er wirklich nicht gut geschossen war.
Gehe ich mit. Man muss sagen, zu Beginn der Saison hatte New Mexico eine Elfmeterbilanz von 1:5. Also ein Getroffener zu 5 Nicht-Getroffenen. Auch wenn sie es ein bisschen fixen konnten in der Zwischenzeit, sieht man halt auch da wieder, ja, vielleicht auch lieber die nehmen, die aktuell regelmäßig bei Elfmetern treffen, als irgendwie dann noch auf lustige Tricks zu hoffen. Also gehe ich mit. Lieber schnörkellos und dafür treffen als Tänzchen und dann siehst du doof aus. Stichwort doof aussehen. Wir machen eine kleine Copycat-Geschichte vom ersten Tor von Tulsa. In Minute 44 gibt's eine Flanke von links von Diallo in den Strafraum. Auch hier Alex Suahi, immer noch Innenverteidiger, springt hoch und haut den Ball per Kopf völlig ungedeckt rechts am Pfosten rein. Auch hier wieder A, wieso deckt den keiner? B, wieso kann ein Verteidiger zweimal treffen? Und C, warum zur Hölle verteidigt keiner die Pfosten? Also so grundsätzlich, weil wie viel freier willst du da noch stehen? Oder um es ganz einfach zu machen, für die unter euch, die die zweite Bundesliga kennen oder verfolgen. Davy Selke hätte den gemacht. Mit verbundenen Augen. Und mit dem Verbot, seinen lächerlichen Torjubel nicht machen zu dürfen. Und das soll was heißen. Denn warum? Also wie viel einfacher willst du es denn deinen Gegnern machen, da per Kopfball zu treffen? Und das nervt mich so ein bisschen. Weil wie willst du Nummer 1 im Westen sein, wenn du am Ende es nicht mehr schaffst, die einfachsten Sachen zu verteidigen? Und das von zweimal auf dieselbe Idee gegen fucking Verteidiger. Also Entschuldigung, aber New Mexico, sei besser, bitte.
Schauen wir doch mal, ob sie besser sind. Und dafür müssen wir nur 2 Minuten später schauen, weil es fällt noch ein weiteres Tor. Und in dem Fall, wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt im Strafraum von New Mexico United. Der Ball wird eigentlich von einem Spieler von New Mexico United abgefangen. Die Situation könnte geklärt sein. Er hat 2 Möglichkeiten. Entweder schießt er den Ball hoch und weit raus, dann ist erstmal vielleicht ein paar Sekunden Luft. Das Problem könnte allerdings sein, wenn er beim Gegner landet, kommt er schnell wieder zurück. Oder aber, er läuft selbst mit dem Ball und verschafft sich ein wenig Platz, ist außerhalb des Strafraums und findet dann da hoffentlich jemanden, zu dem er den Ball spielen kann. Er entschied sich für Variante 3, nämlich, ich nehme den Ball, schieße ihn flach aus dem Strafraum raus und, oh shit, er ist jetzt an den Füßen der Gegner. Und für die ist das natürlich besonders schön. Die können sich kurz den Ball ein wenig hin und her passen. Und am Ende ist der Ball dann im Tor, sodass es plötzlich 1:3 steht.
Echt deprimierend. Und bevor wir gleich zur zweiten Halbzeit kommen, mir ist bei New Mexico ein Muster aufgefallen. In einigen Spielen zuletzt. Zum Beispiel gegen Indy, was wir erst vor kurzem als Thema hatten. Die erste Halbzeit, und ich weiß nicht warum, scheint das Team einfach geistig nicht da zu sein. Und in der Halbzeit gegen Indy, wo man ja dann zurücklag, gab es eine Rede, die kurz viral gegangen ist vom Trainer von New Mexico, der dann in der Pause meinte, ne, scheißt mal auf die Taktik, zeigt mir, dass ihr die Partie ernst nehmt. Also, ne, care for the game. Und auch dieses Mal ist es wieder passiert. Und ich frage mich, wie schaffst du es denn geistig einfach nicht da zu sein, in der ersten Halbzeit nicht immer darauf verlassen zu müssen, dass dich dein Keeper oder dein Trainer hochpeitscht und du versuchen musst, alles in der zweiten Halbzeit zu retten. Also da stimmt doch irgendwas mental nicht, wenn das mehr als einmal passiert. Und zwar in darauf folgenden Spielen.
Na, mental und vielleicht an der Taktik. Weil wenn der Trainer sozusagen seine Taktik über Bord mitwerfen muss, vielleicht passt irgendwie die Taktik nicht so richtig, zumal ich gar nicht so richtig sehe, welche Taktik sie denn da hatten.
Geh ich mit. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, weil ich Mexiko ganz gut verfolge, auch die Leute, die den Club begleiten, ganz gut kenne und daher mich nervt es ein bisschen, dass man sich so dumm anstellt stellenweise. Aber ja, ging trotzdem gut los in der zweiten Halbzeit, denn in Minute 49 kommt der schwarze Harry, also Harry Swartz, und macht das, wofür du als Spieler irgendwie da bist. Auch hier kein Tor, wofür du das Tor der Woche verliehen bekommst, denn Greg Hurst, der Stürmer von New Mexico, versucht, den Ball ins Tor zu köpfen. Der Verteidiger klärt das auf den ersten Blick und der Abpraller landet genau vor den Füßen von Harry Swartz, der sich keinen Meter von der Torlinie befindet und den Ball dann so halb im Stehen, halb im Fallen noch über die Linie buxieren muss. Kein spektakuläres Tor, Tor ist ein bisschen zu überhastet, aber eben, das machst du richtig wichtig als Harry Swartz, den irgendwie zu verwandeln, denn am Ende zählt jedes Tor gleich viel. Ob schön oder nicht schön, Hauptsache getroffen.
Es fällt noch ein weiteres Tor in der 63. Minute. Und ich fand auch, dass New Mexico vor allem in der zweiten Halbzeit mehr versucht hat, natürlich irgendwie aus dieser Situation noch zu machen und dementsprechend auch mehr nach vorne geprescht ist. In der 65. Minute verliert ein Verteidiger von Tulsa den Ball an einen New Mexico United Spieler. In dem Fall ist es der schwarze Harry Swartz, der ja, ausnutzt, dass der Verteidiger irgendwie ein bisschen unkonzentriert ist, wahrscheinlich mit dem Kopf schon einen Schritt weiter ist und sich recht leicht den Ball da abnehmen lässt. Das Ganze ist zwischen dem Strafraum und der Mittellinie und er kann daraufhin einfach laufen, hat sehr, sehr viel Platz, wird da auch nicht gestört und kann dann einfach aufs Tor schießen. Der Ball ist drin, weshalb es zu dem Zeitpunkt dann 3:3 steht.
Bin ich ehrlich, war auch zu dem Zeitpunkt verdient. Denn von Tulsa kam jetzt nicht mehr so viel. Sie hat noch ein, zwei Schüsschen, die aber nicht wirklich gefährlich waren. Und ja, auch hier wieder. Das, wie schon eben beschriebene, klassische zweite Halbzeit aufbäumen von New Mexico. Hat nur diesmal nicht gereicht, um das Ding noch zu gewinnen. Aber man hat immerhin auch nicht verloren.
Hast du ansonsten noch etwas zu dieser Partie?
Nö. Also ich würde sagen, Ergebnis war unterm Strich am Ende auch verdient.
Dann schauen wir uns doch mal an, was für Partien es am Wochenende gibt, die man unbedingt sehen sollte. Und da fällt für die Nacht von Samstag auf Sonntag natürlich eine Partie ganz besonders auf. Und das ist Louisville, die wieder zu Hause spielen dürfen und Charleston Battery zu Gast haben. Bedeutet also, Platz 1 und Platz 2 der Eastern Conference treffen an diesem Wochenende aufeinander. Und das Team, was sich durchsetzen wird, wird ganz, ganz wichtige Punkte sammeln.
Und zwei Trainer, die sich absolut nicht leiden können. Also da ist ordentlich Hass auch nochmal trainermental dabei. Aber ja, also ein guter Tipp, wollte ich nicht kaputt machen und sagen, das kommt auch nochmal obendrauf, die Leidenschaft, dass beide Trainer sich abgrundtief hassen und sich da ordentlich Feuer geben sollten in der Motivation her. Ich muss sagen, um bei unserem Thema von vorhin zu bleiben, ich will nochmal die Super League empfehlen, denn die geht am Wochenende auch los. Und mein Tipp von allen drei Spielen, die es halt gibt am Wochenende, wäre tatsächlich das Spiel in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr deutsche Zeit von Tampa Bay Sun gegen Dallas Trinity. Zwei Clubs mit interessanten Logos, mit, wie ich gehört habe, auch einigen guten Spielern oder auch Ideen. Würde ich sehr gerne auch gucken, wenn ich leider nicht arbeiten müsste. Deswegen mein Tipp für die ganz Spätaufsteher oder Sonntag, Montag Ausschlafer. Tampa Bay Sun gegen Dallas Trinity um 0.30 Uhr.
Hast du ansonsten noch Empfehlungen?
Tatsächlich nicht viel. Also es gibt so einige Partien, die interessant werden könnten, die aber halt nicht wirklich interessant klingen. Am Ende geht es wieder ganz anders aus. Deswegen will ich gerade mich nicht mit Tipps überhäufen, weil ja, könnte lustig werden. Also ich glaube, Hartford Vegas wird lustig, weil beide Mannschaften irgendwie versuchen, noch irgendwie in die Playoffs zu rutschen oder eben schon da sind. Aber es gibt jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, oh, hochklassiger Fußball, das wird mega toll. Da hast du schon das beste Spiel mitgenommen.
Hast du ansonsten noch etwas für diese Folge?
Nö, tatsächlich nicht. Also außer, guck den Frauenfußball, unterstützt ihn und wie üblich, alle Spiele der USA Championship, League One und auch jetzt ab der Super League auf dem YouTube-Kanal der USL. Live, aufgezeichnet und Highlights. Guckt euch an, habt keine Ausreden. Und wenn doch, dann müsst ihr zu einem Diktat antreten. Wir denken uns was Schönes aus.
Wie immer, gebt uns gerne Feedback, wie euch diese Folge gefallen hat. Auch wenn ihr etwas anders seht oder wenn wir unbedingt mal über ein Team sprechen sollten, was wir vielleicht zuletzt gar nicht so beachtet haben. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir mal, wie die ersten Spiele der Super League so stattgefunden haben und was es da Besonderes gibt. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche. Bye bye.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.